Herzlich willkommen zum Mach Neu Podcast, dem Treffpunkt für Inspiration, Innovation und Nachhaltigkeit. Ich bin Andreas Helm, Geschäftsleiter des Startups Black Forest Nature mit den Vilay Haferdrinks und ich freue mich sehr, euch heute durch eine weitere Episode zu begleiten. In dieser Ausgabe haben wir einen besonderen Gast, Daniel Antes, der nicht nur als Nachhaltigkeitsexperte bekannt ist, sondern auch als Sustainability Ninja und Chief Food Lover fungiert. Seine vielfältigen Erfahrungen und sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft machen ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit. Ich habe Daniel durch seinen informativen und inhaltsreichen Vortrag über den Milchkonsum der Zukunft beim Milchindustrieverband in Berlin dieses Jahr kennengelernt. Daniel absolvierte im Jahr 2013 sein Diplom in Wirtschaftsgeographie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Seit 2014 ist er als Co-Vorsitzender und seit 2017 als Vorsitzender bei Shout Out Loud tätig, einer Organisation, die sich für lokale Nachhaltigkeit einsetzt. Sie kämpft gegen Lebensmittelverschwendung und Plastikmüll im Rhein-Main-Gebiet. Seit 2016 arbeitet er als Seniorberater und seit 2019 als Senior Associate bei der Zukunftsinstituts GmbH. Doch das ist noch nicht alles. Seit 2019 ist Daniel Antes auch als Keynote-Speaker, Autor und Macher aktiv. Und als ob das nicht genug wäre, gründete er 2019 Knerzje, ein Unternehmen, das sich auf Organic Zero Waste Beer spezialisiert hat. Ich fand meine Unterhaltung mit Daniel sehr inspirierend und informativ und hoffe, ihr teilt meine Einschätzung. Bleibt also dran, während ich mit Daniel über seine Leidenschaft, seine Projekte und seine Vision für eine nachhaltige Zukunft spreche. Und damit, ohne weitere Umschweife, herzlich willkommen, Daniel.
Hi, Andreas, grüß dich.
Freut mich sehr. Daniel, gleich meine erste Frage. Welche persönlichen Erfahrungen oder Momente haben dich denn dazu inspiriert, dich mit dem Thema Unternehmensgründung Knerzje für positive Entwicklungen einzusetzen?
Am Ende war das eine Mischung aus Bierlaune sowie eines Tages das erste Mal Lebensmittel retten, denn ich engagiere mich jetzt seit über 10 Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung, habe das eigentlich Zeit meines Lebens im ehrenamtlichen Bereich gemacht mit einem kleinen gemeinnützigen Verein und das ging damals wirklich, war das so der Aha-Moment, als man das erste Mal sich gesellschaftlich engagieren wollte und dann geguckt hat, was kann man noch so machen neben dem Job und da war das Thema Lebensmittel retten etwas, wo ich dann drauf gestoßen bin. Und da war ich vor 10 Jahren das erste Mal bei einem Filialbäcker abends Lebensmittel retten. Per Zufall mit dem Auto, war aber im Nachgang sehr froh, denn das Auto war rammelvoll mit allen erdenklichen Backwaren, also von Brötchen über Brote, über Kuchen, über belegte Stückchen, alles Mögliche. Und da ist mir dann klar geworden, das passiert ja jeden Tag, 7 Tage die Woche, das ist ja absurd. Da ging das sowas machen. Und dann ist so ein bisschen der Stein ins Rollen gekommen und ich habe mich fortan dem Thema angenommen und war dann irgendwann tatsächlich in London und habe dort beim, sage ich mal, Wegbier suchen, wie man es so macht, wenn man mit Jungs unterwegs ist und sich dann mal ein Bier auf die Hand nimmt, im Supermarkt Toast Ale kennengelernt. Die haben das global vorgemacht. Die haben ein Bier aus überschüssigem Toastbrot gebraut. Und ich habe damals eben regelmäßig schon Brot gerettet bei Bäckereien und habe dann nur gedacht, wieso macht das keiner in Deutschland? Und habe dann die Idee mit nach Hause genommen, nach Frankfurt. Bin dann zur erstbesten Brauerei, hab gefragt, hey, könnt ihr mir ein Bier brauen, wenn ich euch Brot bringe? Und dann kam mein Zimmer dann. Und so sind wir heute her.
Mega, also das heißt, übers Containern, oder wie man so schön sagt, glaube ich?
Nee, das war damals tatsächlich eleganter, als das ging über Foodsharing. Das ist ja die bundesweite erste Organisation
oder so.
Genau, das ist mehr oder weniger ein additiver, organisationaler Moment, als dass die Tafel jetzt selbst gar nicht alle Lebensmittel auffangen kann, die wir in Deutschland verschwenden und dann Foodsharing mehr oder weniger auch aus der Gesellschaft entstanden ist, wo Privatpersonen einfach Lebensmittelreste oder Überschüsse bei Supermärkten, Bäckereien und Co. abholen können, aber hier quasi durch diese, sag ich mal, das Rahmenwerk Foodsharing dann auch ein Haftungsausschuss da ist, das heißt dann auch die HändlerInnen gar keine Sorge haben müssen, dass am Ende sich Leute irgendwie den Bauch verrenken oder sonst irgendwas passiert mit den Lebensmittelresten. Und die einfach dementsprechend sorgenfrei abgeben können, müssen sich dann auch nicht über Entsorgung kümmern oder Müllsteuer und Co. Und Menschen einfach noch perfekt genießbare Lebensmittel im Kreislauf halten können.
Mhm. Also ihr rettet wirklich dieses alte Brot. Ich dachte immer, weil ich selber auch Brot backe, also ich mache ein Rework von dem alten Brot. Ich dachte immer, dass irgendwer altes Brot viel reworked wird.
Es ist auch so, also diverse Bäckereien machen das auch zu einem gewissen Prozentsatz, aber es gibt zu viel Überschuss, als dass du mehr oder weniger dann Altbrot in neuen Teig unterarbeiten kannst. Und dementsprechend muss es mittlerweile eben auch andere Lösungsansätze geben, wie beispielsweise eben die Weiterverteilung oder Weiterverarbeitung über Startups, wie jetzt mein Startup es macht, weil einfach die Mengen viel zu horrend sind. Und ein Großteil wird aber, und das wissen halt die wenigsten, tatsächlich immer noch in Biogasanlagen entsorgt. Also wir verbrennen dann einfach ganz viele Lebensmittel und erzeugen dann noch ein Pünktchen irgendwie Energie draus und denken, das ist der Nachhaltigkeit letzterweise Schluss ein Stück weit. Aber es gibt halt deutlich bessere Wege, mehr Impact zu erreichen, indem wir direkt die Lebensmittel so weiterverteilen, wie sie sind, oder eben weiterverarbeiten neue Produkte.
Ja, aber es ist ja wirklich was zu essen. Das ist ja auch immer dieser Kritikpunkt an so Biosprit und so, ne, dass quasi eigentlich ein Lebensmittel dazu, also was Leute satt machen könnte, dann dazu verwendet wird, Sprit zu machen. Und so ist ja ähnlich dann wahrscheinlich auch mit Brot, das zu Strom wird. Also eigentlich absurd.
Genau, diese alte Teller versus Tank Unterhaltung, die wir da jetzt auch schon jahrelang führen. Und es ist aber so, also es gibt da ja dann auch so Modelle wie, die nennt sich Zero-Waste-Pyramide, wo man einfach die unterschiedlichen Maßnahmen nach ihrem Wirkungsgrad priorisiert, und da ist einfach das Thema menschliche Ernährung ganz oben. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, und bei uns ist es halt, ich sag jetzt in Klammern leider so, wir nehmen Altbrot mitunter dem Schäfer weg. Das heißt, unsere Partner-Biobäckerei, die gibt eben das Altbrot dann nicht an Biogasanlagen, sondern gibt es dann in die Tierfütterung. Mhm. Und wir sagen aber, hey, das Brot ist noch viel zu schade dafür, und im besten Fall kommt es irgendwie noch dem Mensch zugute. Und die Bäckerei versteht das natürlich vollends und hat sich dann gefreut, als wir irgendwann angekommen haben. Und so können wir eben wirklich das Thema Genuss spielen, aber Fokus menschliche Ernährung.
Und was macht denn der Schäfer? Gab es da schon Konflikte, oder?
Nee, da gab's nicht. Ich meine, der hat ja sowieso nicht jetzt gänzlich von dem Altbrot seine Tiere ernähren können. Das heißt, der kauft ja sowieso klassische Tierfutter auch zu. Und das sind dann mit Mutter kleine Prozentbereiche, die dann da einen Teil ausmachen von der Gesamtfütterung. Deswegen, der ist ja auch ganz happy, der kriegt auch regelmäßig Knäpse und wird auch sehr persönlich.
Ja, das Argument ist sticht natürlich. Also das heißt, also in England hast du das gesehen, dieses Prinzip aus Toastbrot, und dann, also wie kann ich mir das vorstellen, so vom, also weil das ist ja wohl nur eine fixe Idee, und dann dann geht's los, wie funktioniert das eigentlich? Also warst du schon im Bierbrauen zu Hause, weil du hast auch, glaube ich, Gastro-Hintergrund, also war das schon sozusagen Anknüpfungspunkt, oder war das wirklich komplett grüne Wiese?
Komplett grüne Wiese, also ich bin da echt wirklich reingestolpert, also ich war seit jeher, seit es erlaubt ist, ein Bierfan, also ich trinke gerne Bier, bin aber auch jemand, der sich gerne mit den Lebensmitteln auseinandersetzt, die er konsumiert, und guckt dann hier und da hinter die Fassade. Aber ich habe natürlich jetzt per Ausbildung Wirtschaftsgeograf und auch Betriebswirt gar keinen Plan von Lebensmitteln und Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften und all dem Kram. Und bin da wirklich einfach über die Liebe zu guten Lebensmitteln reingestolpert. Und hat mir dann aber einfach immer starke Partner gesucht, Leute, die Ahnung davon haben, wo dann eben mein Idealismus und meine Macherattitüde irgendwie ganz inspirierend fanden und sich dann einfach so die Sache sehr gut ergänzt hat. Und dementsprechend bis heute arbeiten wir immer noch mit einer Partnerbrauerei. Das ist klassisches Lohngeschäft einfach. Wir hatten die Idee, wir haben dann das Rezept zusammen erstellt und jetzt wird für uns produziert und wir kümmern uns dann um klassische Marketing und Vertrieb. Aber haben immer einfach wirklich immer Leute, Überzeugungstäter auch bei uns an unserer Seite, die Themen beispielsweise dann auch Bio-Landwirtschaft feiern, die das ganze Thema Lebensmittelverschwendung auch sowieso schon ernst genommen haben und jetzt hier einfach auch diesen generell Startup und Mittelständler diesen Ansatz, diesen unternehmerischen Kooperationsansatz einfach sehr spannend finden. Und am Ende können wir nur alle davon nur gewinnen von so einer Kooperation.
Und die Brauerei, die du erwähnt, also war das dann, gab es dann Offenheit? Also seid ihr mit einem fertigen Prozess hin oder haben die euch noch beim Upscale geholfen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das ist tatsächlich jetzt einfach wir sind jetzt ja 3 Jahre am Markt und das seit jeher ist einfach eine klassische kleine, aber mit kleiner Skalierungsgeschichte, als dass wir jetzt schon 3-mal die Brauerei wechseln durften, weil wir uns 3-mal vergrößert haben. Genau, also man fängt halt wirklich sehr, sehr klein an und man braut da am Anfang testweise in so 50 Liter Tank. Mhm. Wo mittlerweile sind wir eben dann doch auf größerer Flamme. Da geht es jetzt dann um diverse Hektoliter immer pro Sud und man hat dann halt relativ schnell dann über 50.000 Flaschen pro Charge. Und dann hast du natürlich dann auch so eine gewisse Größe, wo du dich drum kümmern musst, wie kriegst du das Bier auch wieder los. Und ganz zu Beginn war es wirklich dann, wo für mich das ganze Thema ideell getrieben war, als dass ich das gesellschaftliche Problem Lebensmittelverschwendung angehen wollte, war es natürlich für die Produktionsbetriebe oder die Partnerbrauereien der kreative Ansatz, das brauche ich mit einem ganz neuen Rohstoff, also den sie so eigentlich nur aus Büchern kannten. Und sagt ja, das erste Bier überhaupt war vielleicht mal ein Brotbier. Und 5000 Jahre im alten Mesopotamien, die Sumerer, die hatten per Zufall mal dann eben Bier entdeckt, weil ein Laib Brot in einen Eimer Wasser fiel. Die Leute das Brot aber wenige Tage später noch essen mussten, weil Lebensmittel knapp waren, aber es hat viel mehr Spaß gemacht, weil schon Alkohol in diesem Eimer Wasser entstand. Und so kam man dann irgendwann auf den Trichter, das zu wiederholen. Und am Anfang war es eben ein Brotteig vermeintlich, der zum Bierbrauen genutzt wurde. Später wurde es dann Malz, weil man merkte, es war effizienter. Aber diese Geschichten kennen natürlich auch die ganzen Brauer und deswegen fanden die das auch ganz spannend. Und ich würde sagen, wir haben damals dann schon wirklich dann auch im Bio-Bereich, waren wir die Ersten, die da diesen Zero-Waste-Bier-Ansatz irgendwie gespielt haben. Und die fanden das natürlich auch spannend, weil sie wussten eigentlich, seit dem Reinheitsgebot hat sich in der Bierbranche in Deutschland nichts geändert. Ne? Und da haben wir das Reinheitsgebot. Und das ist ein großer, muss man sagen, Marketing-Erfolg gewesen, weil die Leute immer noch heutzutage sagen, ja, es ist doch Reinheitsgebot, das ist doch schon alles koscher, das ist doch schon das höchste qualitative oder nachhaltige Siegel, was es gibt. Aber dass hier und da dem dann doch auch besser gehen kann, versuchen wir jetzt ein Stück weit zu zeigen. Und deswegen sind die Partnerbrauereien da auch ganz, ganz, ja, hinten dran mit uns zu spielen.
Also Reinheitsgebot, das heißt, ihr dürft das Bier nennen nach dem Reinheitsgebot oder nicht?
Wie ist das? Ja, okay, das ist immer ganz technisch, aber ist okay. Das
Bier, unser Klärchen, wir dürfen es Bier nennen, aber aufgrund einer Sondergenehmigung für besondere Biere.
Da sind wir jetzt direkt im deutschen bürokratischen Dschungel. Natürlich gibt es für alles eine Sondergenehmigung, weil eigentlich per Reinheitsgebot darf man ja kein Malz ersetzen, was wir tun. Wir ersetzen ein Viertel des Malzes mit Altbrot.
Ja.
Was technologisch sinnvoll ist, weil wir wollen ja am Ende des Tages Stärke rausziehen, die dann halt Zucker in der Hefe zu Alkohol wird.
Ja.
Und in Deutschland ist es aber verboten, bei untergärigen Bier Malz zu ersetzen. Also klassische Biere wie ein Helles, ein Pils. Untergärige Biere dürfen eben nur mit Malz gebraut werden. Deswegen brauen wir ein obergäriges Bier, also ein Ale,
beziehungsweise
genau, Kölsch, Hefe, das sind auch alles obergärige Biere. Da darf man Malz ersetzen, aber dann, wenn man es als Bier kennzeichnen will, doch bitte per Sondergenehmigung über die Lebensmittelbehörde den ganzen Prozess offenlegen.
Ja klar, muss da alles nennen, ne? Muss da viel fette Ordnung haben.
Ist so, genau.
Und der Salzgehalt, der macht nichts, weil Bruder, das ist so viel Salz und so, ist das irgendwie ein Problem? Oder?
Nee, das ist tatsächlich jetzt kein Problem. Also wir verwenden jetzt auch immer wieder die drei gleichen Sorten für unser Bier, weil wir da jetzt wissen, wie die sich im Endprodukt verhalten. Und das sind aber auch jene, die im Bauchladen der Bäckerei am präsentesten sind und dementsprechend auch am häufigsten rückläufig. Das heißt, da wissen wir einfach, was am Ende rauskommt. Und die Brote selbst, wir arbeiten immer in der Biobäckerei, die sind alle schon sehr, sehr, sag mal, clean. Clean Label, sehr raw, da ist jetzt auch eben kein Zeug drin, was man vielleicht dann beispielsweise im englischen Toastbrot noch so findet. Deswegen ist das schon alles ganz, ganz koscher und funktioniert
ja
wahr. Und der Prozess ist 1:1 auch jetzt wie beim normalen Bierbrauen. Da gibt es jetzt keine Sonderprozesse oder keine bestimmten Anlagen. Das ist wirklich, wir meischen einfach nur Malz und Brot ein und nicht nur Malz.
Also ich finde es total interessant und ich bin auch selber so, fast ein bisschen teilweise gelangweilt von der deutschen Bierlandschaft, weil dieses Reinheitsgebot, ja, natürlich, klar, dürfen so und so viel, aber ich war zum Beispiel auch beruflich viel in Belgien und in England und was auf dem Biermarkt da geht, also gerade Belgien so 8%iges, wie so eine Champagnerflasche mit Kronkorken oder Engländer, der ist auch Pale Ale, also ja, fehlt mir ein bisschen in Deutschland, so muss ich ganz ehrlich sagen, von dem her.
Ist so. Also die Regale, aber auch die gastronomischen Angebote sind einfach sehr, sehr konzentriert. Und das sind immer wieder die gleichen Brands. Und wenn man am Ende ehrlich ist, blind schmecken die auch irgendwie fast alle gleich. Und die Vielfalt ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, ein Stück weit. Aber man merkt halt auch jetzt leider, die Zeiten sind wirtschaftlich sehr angespannt. Die kleineren Brauereien haben es einfach sehr tapp, wenn sie überhaupt gerade noch überleben. Und das System, so wie es gewachsen ist, führt jetzt halt immer auch dazu, dass das kleine Brands auch zunehmend schwerer haben, weil ich merke das selbst. Man kommt halt, selbst wenn einen jetzt die Händler oder die Gastronomen feiern, man kommt nicht einfach irgendwie so an den Hahn, weil damit unter Verträge über Jahre abgeschlossen wurden mit Exklusivitätsklauseln, da hast du keine Chance. Deswegen ist es jetzt, früher oder später muss man sich die Frage stellen, spielt man jetzt mit dem Großen zusammen, geht in den Bauchladen und versucht, den ein bisschen bunter, nachhaltiger zu gestalten, Oder kriegt man es irgendwie auf eigene Faust hin? Aber es ist schon tough.
Ja, stimmt. Du bist ja auch in weiteren Gebieten tätig. Welche weiteren Themen, also Stichwort Zukunftsinstitut, du bist ja auch Keynote-Speaker, wo du dich auch für innovative Ideen und die Welt ein Stück besser machen einsetzt. Was hast du da für Beispiele?
Genau, also ich, neudeutsch würde man sagen, so ein bisschen Tausendsasser. Ich bin kein Fan von Routinen und dementsprechend versuche ich mir immer so viele Hüte wie möglich aufzuziehen, auf dass es nicht langweilig wird. Und neben dem ganzen Thema Startup versuche ich natürlich auch mit meiner Selbstständigkeit als Keynote-Speaker oder auch meiner Partnerschaft mit dem Zukunftsinstitut selbst auch jetzt, sag ich mal, theoretisch hier und da im Puls der Zeit zu bleiben. Das heißt, ich untersuche den gesellschaftlichen Wandel, vor allem im Hinblick auf den Megatrend Nachhaltigkeit und unsere Esskultur. Da geht es dann einfach um so Fragen wie, ernähren wir uns in Zukunft? Und da ist natürlich Food Waste oder die Verringerung von Lebensmittelverschwendung auch ein großer Hebel. Aber es gibt natürlich viel mehr Sachen, die gerade passieren. Und wo wir merken, die Gesellschaft als Ganzes versucht sich hier und da ein bisschen neu zu erfinden. Und deswegen kommt es hier und da jetzt ein bisschen zu Streitigkeiten, weil die Dinge mitunter ganz schön revolutionär sind und da dann alte Gewohnheiten eben gerade jetzt aufgebrochen werden. Und das ist so etwas, was aber sich für mich in meinem Wirkungsbereich oder Kosmos sehr gut ergänzt, weil ich dann eben aber auch mit meinem Verein, gemeinnützigen Verein oder aber meinem Startup ein bisschen den Talk walken kann. Das heißt, es geht nicht nur theoretisch um gesellschaftlichen Wandel, sondern ich versuche auch praktisch zu zeigen, hey, es gibt hier Möglichkeiten, Dinge anders zu denken. Und im besten Fall habe ich so eine Art Best Practice, weil es auch klappt und wirtschaftlich Sinn macht, so ein Stück weit. Das ist ja das, was sich jeder Gründer irgendwie beweisen will. Und genau, bisweilen ist das ein ganz spannender Ritt.
Ich finde es eine total spannende Mischung, wie du sagst, so eine Art teilnehmende Beobachtung. Hast du denn, also du sagst jetzt, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das war auch bei euch der Treiber für Knerze. Was sind denn wirklich noch so Key Takeaways jetzt aus deiner Forschungstätigkeit, wo du sagst, da finden gerade die Veränderungen statt?
Also wenn man das jetzt mal allgemein halten wollen würde, ich bin ein Freund davon, dass man eben Wandel mehr oder weniger proaktiv entgegengeht, ein Stück weit. Also lieber irgendwie teilhaben an Veränderungen, als von ihnen überrascht zu werden oder gar böse überrascht zu werden. Deswegen versuche ich ja eigentlich mit Klasse zu zeigen, hey, im besten Fall spielt man da irgendwie direkt mit oder man weiß, dass irgendwas passiert oder ein Grundbedürfnis in der Gesellschaft da ist und dementsprechend verändern sich Dinge, Kulturtechniken oder Technologie oder was auch immer. Aber es macht Sinn, dass man sich da frühzeitig mit auseinandersetzt, weil dann kann man teilhaben, diese Dinge ein Stück weit zu beeinflussen und zu lenken. Und es gibt ein schönes Zitat von der Elizabeth Dunn, die sagt, fail to dream about the future and you forfeit your role in its creation. Was wie eine Plattitüde klingt, aber am Ende des Tages stimmt. Also wenn man selbst nicht irgendwie proaktiv auf Zukunft, auf Wandel zugeht, wird man am Ende des Tages irgendwann böse überrascht. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade in diesen Krisenzeiten, in diesen Polykrisen, wo alle ein Stück weit jetzt irgendwie müde geworden sind und dementsprechend auch hier und da verbittert und einfach die Stimmung sehr kulturpessimistisch ist, sage ich mal, uns das gerade ein bisschen um die Ohren fliegt. Weil jetzt wir eigentlich die ganze Zeit gute Erzählungen hatten über die Zukunft, jetzt aber gerade die Probleme so ein bisschen alleinig zentral immer im Raum stehen und deswegen ganz schnell Grabenkämpfe gekämpft werden und eigentlich dieses positive Aufladen von Zukunftsbildern uns ein Stück bei der Pange gekommen ist und deswegen denkt jetzt jeder, jetzt wird Fortland alles schlechter und die Welt geht jetzt eigentlich endlich vor die Hunde, so wie wir es vielleicht in 70er Jahren Sci-Fi-Filmen irgendwie schon vermutet haben. Aber das ist irgendwie dann auch das, sag ich mal, das Kernproblem eigentlich, weil wir sollten wieder versuchen, ich sage ja auch immer, und das habe ich beim Zukunftsinstitut gelernt, dass wir kritische Zukunftsoptimistinnen sein sollten. Also, dass wir natürlich nicht naiv denken sollten, alles wird sowieso besser, ich muss gar nichts machen, sondern dass wir aber reflektiert über gesellschaftliche Herausforderungen, also in Anbetracht diverser Herausforderungen, wie beispielsweise die Nachhaltigkeit betreffen, verstehen und reflektieren, dass positiver Wandel möglich ist, gerade aufgrund dieser derartigen Probleme und dass dadurch ein neues gesellschaftliches Niveau erreicht werden kann, was uns alle eben am Ende des Tages besser zusammenleben lässt und mehr Spaß macht. Und ich finde, das ist etwas, was wir uns wieder ein Stück weit verinnerlichen müssen, dass wir so eine Art reflektierte Haltung gegenüber der Welt zurückbekommen, zurückgewinnen und eben die möglichen Lösungen in den Vordergrund stellen. Denn ich meine, das ist auch klar, wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das sollten wir uns vielleicht häufiger ins Gedächtnis rufen, dass wir eigentlich
die Lösungen auf Probleme schon haben, wir sollten einfach nur machen und uns weniger als irgendwie dann, keine Ahnung, aufhalten mit Streitigkeiten über Lobbylagen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Also gerade auch dieses Thema Klima oder auch Infrastruktur, dass halt, ja, man kann die Brücke, man kann noch 30 Jahre warten, bis die Brücke dann ganz kaputt ist, dann muss man sie abreißen. Und dann war es aber im Endeffekt teurer, wie die Brücke einfach instand zu halten. Und so geht es ja mit beispielsweise dem Klima genauso.
Genau, definitiv. Ich meine, wir sind dann am Ende ja, ist das ja auch alles menschlich, was dann passiert und was dann dazu führt, dass vielleicht Dinge nicht so schnell laufen, wie wir es gerne hätten. Und das wissen wir ja auch aus diversen Konsumforschungen, dass wir eigentlich umweltbewusster denken, als wir letztlich handeln. Und dass es da einfach so diverse Verzerrungen gibt, so Bias in unserem Kopf, die uns dann ein Stück weit vielleicht auch lähmen oder am Status quo festhalten lassen. Also Stichwort jetzt beispielsweise diese ganze Future-Bias-Geschichte, dass wir denken, wir als Einzelpersonen können jederzeit irgendwie Rock- oder Filmstar werden und können eigentlich alles werden, was wir wollen. Aber die Gesellschaft als Ganzes, die fährt sowieso gegen die Wand. Was damit zusammenhängt, dass wir natürlich denken, die Gesellschaft können wir nicht kontrollieren. Unser Leben können wir kontrollieren, weil das ist in unserem eigenen Wirkungsbereich. Aber das führt dann mitunter eben dazu, dass wir dann eher die Gesellschaft als Ganzes so mit Sorge und Verzweiflung anschauen und eben nicht mit Zuversicht und Hoffnung, was wir vielleicht für unser eigenes Leben häufiger fühlen. Und das kann jetzt eben problematisch werden, wie wir hier und da an einigen Stellen in der Gesellschaft sehen. Und ich finde, ja, das ist dann halt wichtig, dass man trotzdem einfach immer weiterhin einen offenen Geist hat. Und ich, eine andere Sache vielleicht jetzt noch, die, finde ich, eine Botschaft war, die ich jetzt die letzten Jahre immer wieder sowohl von anderen gehört habe, aber versuche auch weiterzugeben, ist das Thema irgendwie so neugierig bleiben, weil das ist auch etwas, was, glaube ich, oft vergessen wird, dass die kindliche Neugier, die wir zu Beginn unseres Lebens haben, die dann irgendwann ein Stück weit im Keim erstickt wird, wenn wir erwachsen werden, weil wir dann aufhören, Fragen zu stellen und diese klassischen Warum-Fragen, was ja mitunter jetzt auch wieder in allen möglichen Management-Schulungen durch Simon Sinek und den Golden Circle wieder vogue ist, diese große Frage nach dem Why, dass Neugier eigentlich so eine Art prinzipiell unerschöpfliche und kostenlose menschliche Ressource ist, die immer wieder Fortschritt gebracht hat in der Vergangenheit. Also wir wären nicht hier, wo wir sind, wenn nicht damals irgendwelche Leute neugierig gewesen sind, was am anderen Ende des Ozeans ist beispielsweise oder auf dem Mond oder was auch immer. Und dass eigentlich wir häufiger neugierig sein sollen, obwohl wir eigentlich uns wünschen, irgendwie sicher zu sein. Also man sagt so schön, Sicherheit ist der Wunsch, jetzt klüger zu sein als danach. Neugier hingegen ist der Wunsch, danach klüger zu sein als zuvor. Dass das eigentlich ganz, ganz spannend ist, weil das bringt in der Regel dann eben, wie auch dein Podcast heißt, mach neu, das bringt eben diese innovativen Momente, wo wir Dinge anders denken, anders machen und damit jede Art gesellschaftlichen Wandel lostreten. Und das ist eigentlich super spannend und deswegen sollten wir immer häufiger wieder fragen, warum ist das so? Geht das nicht vielleicht auch anders?
Genau, also es ist ja auch so, man hat halt auch so ein Tableau erreicht, vielleicht als westliche Gesellschaft, gewissen Wohlstand. Und dann ist es ja auch immer erstmal unbequem so. Und man hat immer so dieses Bedenken, dass es von hier aus jetzt nicht weiter besser wird, sondern irgendwie, es kann nur schlechter werden. Das ist ja schon so gut. Das ist so ein Paradoxon irgendwie, das sich dann so verkeilt. Ich glaube, das ist auch mit dann unter anderem der Grund dafür, dass hier gerade so diese gesellschaftlichen Diskussionen so laufen, wie sie laufen.
Ist so, genau. Und aber am Ende, da kann man auch relativ schön sagen, die Welt wird eben nicht zugrunde gehen, weil es zu wenig Wunder gibt, sondern am Ende, weil es einfach zu wenig Neugier gibt und weil es zu wenig Menschen gibt, die vielleicht hier und da den Status quo dann mal in Frage stellen. Aber, und das ist das Wichtige halt, das jetzt nicht nur machen, um irgendwas etwas klein oder kaputt zu reden, sondern vielleicht einfach sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir es mal so versuchen würden? Wäre das nicht für uns als Gesellschaft besser, weil wir dadurch gesünder, nachhaltiger, vernetzter, individualisierter, wie auch immer leben können? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man immer auf diese Menschen dann auch hört und nicht immer denkt, der schon wieder mit einer neuen Idee, das läuft doch eigentlich ganz okay. Ja. Ich glaube, hier und da, es kann immer ein bisschen besser werden.
Ja, natürlich, das ist so dieser Grundoptimismus. Aber wie ist denn das so, also hast du da Erkenntnisse draus? Weil es gibt ja auch die jetzt einfach veränderungsmüde sind und also natürlich auch gewisse Schichten der Gesellschaft, aber vielleicht auch quer durch alle Schichten. Wie kann man das denen denn einfacher machen, zu sagen so, hey, komm mal zurück auf die Zehenspitzen und streck dich mal wieder.
Also man muss sagen, das, was wir jetzt beispielsweise dann ja auch beim Zukunftsinstitut oder ich in meiner Arbeit als Trendforscher untersuche, all diese Dinge, gerade im Bereich Ernährung, wenn wir über Foodtrends sprechen, also über die Art und Weise, dass wir jetzt Lebensmittel neu produzieren, handeln, einkaufen oder konsumieren, das sind am Ende des Tages, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich Wohlstandsphänomene. Das heißt, wir leben in Gesellschaften, wo wir unsere Grundbedürfnisse gedeckt haben. Wir haben in der Regel ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, wir leben
Glück auch irgendwo, ne?
Ja. Genau. Und deswegen, erst dann macht es natürlich Sinn, dass man sich darüber Gedanken macht, wie kann man denn beispielsweise die Sachen noch besser machen. Wenn man selbst nicht morgens aufwacht und nicht weiß, was man den Tag über isst, dann ist man natürlich nicht offen für, keine Ahnung, eine pflanzenbasierte Milch oder Schnitzel aus Sojachunks oder was auch immer. Da geht es erstmal darum, Hauptsache irgendwas zu essen. Und da fragt man dann mitunter auch nicht systemische Zusammenhänge oder gesellschaftliche Herausforderungen als Ganzes, weil es geht erstmal um die eigene Existenz. Nichtsdestotrotz, und das ist was, was ich in Deutschland einfach häufig wahrnehme. Es gibt natürlich Herausforderungen, aber wir vergessen oft, dass wir trotzdem eigentlich in der besten Zeit ever leben, gerade im westlichen Kulturkreis. Uns geht so gut wie unseren vorherigen Generationen eben nicht. Und wir leben so frei und eigentlich auch so demokratisch wie nie zuvor. Und das sind Dinge, die natürlich dann immer relativ schnell aus dem Sichtfeld gelangen, wenn hier und da etwas am System kriselt. Und dann stürzt man sich natürlich darauf. Also das ist dann auch so diese Negativity Bias. Negative Erfahrungen, Emotionen werden viel stärker wahrgenommen als positive. Und Wandel, positiver Wandel, in der Regel inkrementeller Natur, wird natürlich nicht so gut wahrgenommen wie etwas, wenn jetzt irgendwo eine Krise kickt, wie eine globale Pandemie oder ein Krieg. Nichtsdestotrotz ist es eben so, und da gibt es ja auch schöne diverse Bücher, die einem zeigen, dass eigentlich in den Grundentwicklungsbereichen der Gesellschaft uns mehr oder weniger dann doch immer die Tendenz nach oben zeigt. Und das ist etwas, was man auch wieder, wo ich sagen würde, hey, reflektieren, know your privilege so ein bisschen. Uns geht schon wirklich sehr gut. Deswegen dieser Kulturpessimismus, dieses Draufhauen, dieses Umschreien, dieses wirklich laut sein wollen, ohne irgendwie einen konstruktiven Ansatz. Das ist recht toxisch und eigentlich am Ende des Tages super ignorant, weil ja, es gibt deutlich größere Probleme, als sich über das Gendern aufzuregen beispielsweise. Und ich kann da dann wirklich nur eigentlich einladen, so wirklich so und dann mal vielleicht einen Schritt zurück, einen Moment der Reflexion und überlegen, hey, Gesellschaft als Ganzes, wie wollen wir zusammen leben? Was sind die großen Hebel, was sind die großen Treiber eigentlich des Wandels? Und wie kann ich da eine konstruktive Rolle spielen, als dass ich dann gerne mitwirken würde und nicht irgendwie eine Lösung am Ende bekomme, wo ich gar keine Mitsprache habe?
Das Buch Factfulness ist da ja auch ein ganz guter
Exakt, genau. Stan Trostling, der hat das ja
genau
wirklich sehr, sehr gut demonstriert eigentlich, wie ignorant wir mitunter dann auch sind, was so Weltentwicklung anbelangt. Und ja, da kann man jetzt sich dann über die Medien unterhalten, über all das, was eigentlich dazu führt, dass wir so gerne in Apokalypsien denken und Weltuntergangsszenarien und dass das die meistgeschauten Filme sind. Da geht es ja immer nur um Eskapismus auch ein Stück weit. Also wir wollen ja dann einfach nur aus der Echtzeit, aus der Jetztwelt raus und stellen uns dann irgendein Weltuntergangsszenario vor, weil das vermeintlich was mit uns macht, als eine positive Geschichte der Erzählung. Aber natürlich, ja, das ist grundfalsch und realitätsfern ein bisschen.
Er hat ja auch Entscheider überall befragt und selbst die liegen oft falsch bei diesen globalen Entwicklungsthemen. Ja, total spannend. Und Eskapismus, klar, extreme Darstellung. Ich meine, Quentin Tarantino hat erfolgreich gemacht, ja, man will und man muss dann hingucken, ja.
Ist so. Ich habe selbst diesen Global Ignorance Test von Mats Rosling habe ich vor ein paar Jahren, also wirklich sehr, sehr neu war, auch bei meinen Vorträgen im Eingang immer wieder Fragen gestellt oder zumindest 3-4 Stück davon. Und es ist mitunter eklatant, auch wenn man dann nicht von einem Raum voll Akademikern sitzt oder Leute, die eigentlich gerade in diesem Bereich tätig sind. Also let's talk Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise. Und du frickst dann zur globalen Armut oder zur Alphabetisierungsrate und so Geschichten. Es ist irre, wie wenig die Leute da eigentlich wissen. Und dann sind es wirklich so die Headlines, die man hier und da in der Boulevardpresse gesehen hat und denkt, oh, so ist jetzt die ganze Welt oder irgendwas und stützt sich dann auf Phänomene, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Und das verzerrt natürlich dann nicht nur die Wahrnehmung von der Welt, sondern auch, wie du über sie denkst und wie du handelst. Und das ist ja das Toxische und das ist das Schwierige. Und da brauchst du dann am Ende, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Aufklärung und ein bisschen mehr Reflexion.
Total spannende Themen. Ich könnte stundenlang weitersprechen mit dir. Wir kommen allerdings langsam zum Abschluss. Und ich würde dir dazu noch gern die 2 Abschlussfragen stellen. Zum einen, welche Bücher du gelesen hast, Filme, Serien du gesehen oder Musik du auch hörst, die dich inspirieren.
Jetzt mach's mir einfach, würde ich sagen, ja, Factfulness von Hans Rosling. Also wir lernen die Welt zu sehen, wie sie geknickt. Ich glaube, das ist, ich meine, das werden viele sagen, aber es ist einfach wirklich ein extrem gutes Buch und alles, was damit zusammenhängt, sollte, glaube ich, jeder heute lesen.
Sehr empfehlenswert auf jeden
Fall. Toll. Ich würde aber wahrscheinlich auch noch sagen, die große Transformation vom Uwe Schneidewind, eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels. Da geht es natürlich um alles, was die Gesellschaft irgendwie gerade betrifft, also von der Ernährungswende über die Mobilitätswende, Energiewende natürlich. Also er macht da quasi das Fass auf und spricht über alle essentiellen gesellschaftlichen Transformationsarenen. Mhm. Was ich aber sehr spannend an dem Buch fand, er spricht eben von einer Art Zukunftskunst. Also da geht es wirklich darum, auf das Thema Wandel als etwas Kunstvolles, Kreatives, etwas sehr Positives zu verstehen und eben nicht dieses, wir kriegen jetzt irgendwie vorgeschrieben, wie wir uns zu ernähren haben oder irgendwas von oben herab, sondern wirklich diese, ja, schon ein bisschen so artsy, dieser Kunstansatz, den fand ich sehr schön. Und er macht da wirklich alle Arenen durch, bis ins Detail. Klasse Buch. Und natürlich muss ich als Foodie dann jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwas mit Essen und Kochen reinwerfen. Ich würde da wahrscheinlich... Okay, nehmen wir Michael Pollan. Der hat geschrieben, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Sehr einfach. Ein sehr eingängiges Buch, da geht es wirklich ums Thema Ernährung, vor allem vor dem Hintergrund individueller Ernährung und Gesundheit, also was Lebensmittel mit uns machen. Und der wurde ja bekannt für seinen Spruch, essen Sie Lebensmittel, nicht zu viel und vor allem Pflanzen. Aber er hat dann auch so Sachen gesagt wie, was in allen Sprachen denselben Namen hat, ist kein Lebensmittel. Und hat da so ein bisschen gegen Big Mac und Mars und Co. gesprochen. Also da geht es wirklich dann um einfach gute Lebensmittel und einfach ein bisschen die Distanz zwischen uns und unseren Lebensmitteln zu schließen. Und da würde ich wahrscheinlich auch sagen, einfach sowas wie Simple von Otto Lengi. So ein Kochbuch, auch ein Bestseller. Aber es ist einfach wirklich nicht zu verkopft. Da geht es wirklich um einfache Zutaten und wie man einfach auch gut kocht, ohne selbst vielleicht eine Kochausbildung hinter sich zu haben. Das sind Sachen, die finde ich inspirierend und vom großen Ganzen, wirklich von Metathemen bis zu, was mache ich mir heute Abend zum Abendessen mit diesen drei Sachen, die vor mir liegen, ist da ein Stück weit alles dabei.
Mega.
Genau, ich kann dir tatsächlich,
ja.
Ich wollte gerade sagen, ich kann dir tatsächlich mit Film und Serie, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nur an meine Anfänge schauen und dann wäre ich dann bei Jamie Oliver und The Naked Chef, wo eigentlich alles mit losging damals. Das passt gut zu Orson Lengi eigentlich, deswegen erwähne ich es einfach nochmal, wo es darum geht, wirklich dann so, keine Ahnung, ohne großen Aufwand und vielen Rätsel einfach leckere Gerichte zu kochen. Und er hat ja eigentlich wie kein anderer die ganze Koch-TV-Show-Szene geprägt und ich finde das jetzt immer noch wieder schön, auch wenn die natürlich die Produktion nicht so aufwendig sind wie die Netflix-Shows von heute, die quasi Serien aus den 90er Jahren zu schauen, weil es einfach wirklich einfach gut war.
Er hat so niederschwellig gemacht, so zugänglich, so easy. Probier es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, probier es nochmal. Und dann auch gerade so, er hat jetzt da so ein paar coole Freunde, da dieser Gennaro Contaldo aus Italien.
Ja, also die italienischen Klassiker da einfach so aus dem Ärmel raus, ey, so cool, weil es einfach inspiriert einfach.
Eben, aber das ist ja dann auch am Ende bedient, dass so viele Sehnsüchte auch irgendwie gesellschaftliche, aber kommt einfach nicht zu, keine Ahnung, zu artsy daher, zu hochgestochen, zu sterneküchig oder so, sondern einfach wirklich, hey, Essen, was jeder mag, aber was jeder auch zubereiten kann und dann, es gibt nur eine Gruppe Menschen und die ist Essen für alle.
Super. Und wer sind frühe Mentoren deiner Karriere?
Gute Frage. Also ich hatte nie Mentor per se. Also es gibt ja Menschen, die haben dann ihre beruflichen Laufbahn de facto Mentoren. Dann wird das dann auch so benannt und dann hat man irgendwie so eine Art Beziehung, die diesem klassischen Mentory-Ding entspricht. Das hatte ich nie. Deswegen sind es am Ende des Tages wahrscheinlich Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die aber mich fortwährend irgendwie besser gemacht haben in der Art und Weise, wie ich selbst vielleicht arbeite. Und da würde ich jetzt wahrscheinlich beim Zukunftsinstitut tatsächlich ausnahmslos jede Kollegin nennen, weil das ZI einfach eine Klitsche ist, wo man gefühlt direkt ins kalte Wasser geschmissen wird.
aber einfach mit extrem spannenden, neugierigen, wie gesagt, neugierigen und cleveren Menschen zusammenarbeitet und dementsprechend einfach die krassesten Lernkurven überhaupt hatte, wahrscheinlich jetzt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, wahrscheinlich, würde ich so sagen. Habe aber natürlich noch gerade durch meine Startup-Tätigkeit Menschen kennengelernt, gerade Partnerunternehmen und damit die GeschäftsführerInnen, die mitunter einfach Pioniere sind in ihren Bereichen. Ich komme da so als junger Kecker und Dude irgendwie daher und will irgendein neues Bier rausbringen, aber kooperiere dadurch beispielsweise mit Bio-Kaiser und dem Geschäftsführer Volker Schmitz-Görbis, der jetzt seit 16, 17 Jahren Bio-Pionier ist und jetzt ein krasses, schnell wachsendes Bio-Unternehmen geworden ist, die keine Drittgrößte in Deutschland sind und mehr oder weniger jetzt eigentlich gerade die Art und Weise auf großer Fläche verändern, wie wir Brot backen. Und das finde ich dann super spannend. Und da geht es halt dann auch wirklich dann um Dinge, die weit über dieses klassische Brotgeschäftsmodell hinausgeht. Und er dann einfach jetzt auch nicht nur als Autor und Speaker, sondern auch mit den Kooperationen, wie jetzt mein Startup oder anderen zeigt, dass so Themen wie Wirtschaftsethik oder Führen mit Herz oder generell eine neue Wirtschaftskultur eigentlich essentiell sind für die Zukunft der Gesellschaft als Ganzes. Und das sind Sachen, da gucke ich mich gerne daneben und könnte Stunden, Tage lang zuhören, weil die Menschen einfach so viel von Erfahrung haben und so viel Weisheit. Und da kann man dann natürlich als junger Gründer nur von profitieren. Deswegen muss ich ihn an dieser Stelle explizit erwähnen.
Super. Faszinierend. Vielen Dank, Daniel. Damit sind wir am Ende. Ich fand eine tolle Unterhaltung mit dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ich glaube auch nicht, dass es dir so schnell langweilig wird, so wie ich dich einschätze.
Glaube ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hab mich sehr gefreut.
Danke dir, Daniel. Alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Kontaktiert mich gerne auf LinkedIn oder unter andreas.helm@black-forest-nature.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Mach Neu Podcast.